Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 12. März. Heute mit den folgenden Themen. Spartickets in der Kritik.
Es geht hier um den öffentlichen Verkehr, das ist eine Service-Public-Leistung und da sind wir der Meinung, dass der Tarif immer klar sein muss.
Der Konsumentenschutz fordert, dass die SBB ihr Ticketing-System überdenken soll. Und vergangene Woche veröffentlichte die Wochenzeitung WOZ eine brisante Recherche über den sogenannten Club de Bern. Dieser gilt als informeller Zusammenschluss von europäischen Geheimdiensten.
Wie jetzt aber auch gezeigt wurde, handelt es sich beim Club de Bern um eine Organisation mit eigener Verwaltung, mit einer extremen Machtfülle, mit eigenen Kommunikationssystemen und selbstverständlich auch mit MitarbeiterInnen aus verschiedenen nationalen Geheimdiensten, die da arbeiten. Also von einem informellen Club kann auf alle Fälle keine Rede mehr sein.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Katrin Hiss hat für uns recherchiert.
Die Gewerkschaft des Service Public, der VPOD, kritisierte gestern in einer Medienmitteilung die Lohnentwicklung der Inselleitung. Der Geschäftsführer der Inselgruppe erhalte 34% mehr Lohn als sein Vorgänger. Gleichzeitig würden in der Insel immer mehr Stellen abgebaut. Vor allem für das Pflegepersonal, welches unter hohem Druck arbeite, sei eine solche Lohnentwicklung unverständlich. Der VPOD würde sich nun an den Verwaltungsratspräsidenten der Insel wenden, um eine Aussprache zu verlangen. Die Initiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialfirmen wurde gestern und heute im Nationalrat verhandelt. Eine Ratsmehrheit lehnt die Initiative ab. Diese sieht vor, dass Waffenproduzenten ohne Geld von Nationalbank, Pensionskassen und Stiftungen auskommen müssten. GegnerInnen kritisierten, dass die Initiative der Armee und der Wirtschaft schaden würde. Wann die Initiative zur Abstimmung kommt, ist noch nicht klar. Der Deutsche Verfassungsschutz, BND, beobachtet Teile der AfD. Das macht die Deutsche Tagesschau publik. Der Geheimdienst klassifiziert den sogenannten Flügel der Partei als Zusammenschluss mit rechtsextremen Bestrebungen. Somit darf der BND nun unterschiedliche Überwachungsmethoden anwenden. Ebenso dürften Daten von einzelnen Mitgliedern des Flügels gesammelt werden. Nach Recherchen der ARD seien rund ein Drittel der AfD-Parteimitglieder auch Mitglieder im Flügel. Gründer des Flügels ist Björn Höcke. Vor kurzem hat ein deutsches Gericht bestätigt, dass man den AfD-Abgeordneten als Faschist bezeichnen darf. Die USA verhängen eine Einreisesperre gegen Menschen, die aus Europa kommen. Wie Präsident Trump gestern erklärte, sollen ab morgen Freitag für einen Monat die Grenzen geschlossen bleiben für Reisende aus dem Schengen-Raum. Ausgenommen seien laut verschiedenen Medienberichten US-BürgerInnen und Menschen mit ständiger Aufenthaltsbewilligung in den USA. Und auch im Tessin werden die Maßnahmen gegen das Coronavirus verschärft. Seit Mitternacht gilt dort der Notstand. Bis Ende Monat bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Ebenso haben die verschiedenen Clubs der National League heute früh bekannt gegeben, dass die Schweizer Eishockey-Meisterschaft abgebrochen wird. Und das Coronavirus hat mittlerweile auch Hollywood erreicht. Der Schauspieler Tom Hanks gab über Twitter bekannt, dass er und seine Frau an dem Erreger erkrankt seien. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird überwiegend sonnig bei maximal 10 Grad. Und ebenso erwartet uns am Wochenende meist freundliches Wetter mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bei vielen Reisenden ohne GA sind sie beliebt. Die Spartickets der SBB. Wer online oder über die App früh genug bucht, kann sich oft ein billiges Ticket ergattern. So kostet die Strecke Bern-Zürich plötzlich nicht mehr 25, sondern nur noch 8 Franken. Der Konsumentenschutz kritisiert nun allerdings die Praxis der SBB, die unter anderem dazu dienen soll, Stoßzeiten zu entlasten. Kathrin Hiss hat die Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes, Sarah Stalder, gefragt, warum sie das System der Spartickets für intransparent hält.
Man muss sehen, dass man eigentlich nie den Durchblick hat, wo und zu welcher Zeit, dass man welche Sparbillette erhält, wie groß dann eben dieser Spareffekt auch ist. Es ist eigentlich nur im Internet auffindbar, wenn man den Fahrplan konsultiert. In dem Sinn ist es erstens nicht zugänglich für alle Personen. Also wer nicht mit dem Internet den Fahrplan abruft oder auch Tickets löst, hat keinen Zugriff darauf. Und zweitens, also wer kann schon überprüfen, ob die SBB die vorgegebene Einsparung wirklich tätigt? Also das ist sehr schwierig zum Durchschauen, das ganze System.
Sie vom Konsumentenschutz fordern unter anderem, dass anstelle der Sparbillette sich die SBB, Zitat, innovative Ideen bei der Abonnementsgestaltung überlegen soll. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
Mit dem technischen Fortschritt ist es möglich, dass man neue Abonnements denkt, die man heute natürlich noch gar nicht im Fokus hat. Also ich gebe ein Beispiel, man hat ein Halbtagsabo und hat dort aber auch die Möglichkeit, das vielleicht an 10 Tagen als GA, also Generalabonnement, zu nutzen. Und das kann man dann abbuchen lassen technisch. Also das sind alles so Sachen, wo sich Leute sagen, okay, ein GA ist mir eigentlich zu teuer, ein Halbtags möchte ich aber, ab und zu werde ich froh, meine Tageskarte. Und das sind dann so neue Angebote, die eben sicher, wenn man sie genügend bewirbt, Absatz findet und damit eben auch Mehreinnahmen generiert für die SBB. Das heißt, man könnte dann im Ganzen wiederum das insgesamte Strauß von Tickets vergünstigen.
Die Sparbillette, die Sie kritisieren, sind aber bei vielen Kundinnen und Kunden, wenn sie eben keinen GEA haben und auch nicht gerade pendeln, sehr beliebt. Wie reagieren Sie auf die Enttäuschung dieser Menschen, falls die Sparbillette jetzt abgeschafft würden?
Wir bewegen uns da in einem ganz schwierigen Feld, das ist uns klar, weil wir haben diese Spartickets immer kritisiert. Wir wollten das bremsen, wir wollten nicht, dass es eben so eine Art wie bei den Flugtarifen, wo man gar nicht mehr weiß, welcher Flugtarif das eigentlich gilt. Es geht hier um den öffentlichen Verkehr, das ist eine Service-Public-Leistung und da sind wir der Meinung, dass der Tarif immer klar sein muss, dass er eben fair sein muss und dass man immer wissen muss, was man eigentlich bekommt für diesen Service. Und jetzt mit diesen Sparbillett ist es halt immer so, dass man das Gefühl hat, oh, vielleicht hätte es noch ein günstigeres gegeben und man kommt genau in diese Denkweise, wie man das eben auch bei Hotelbuchungen oder bei Flugbuchungen hat. Und das ist kein gutes System. Der ÖV, der muss für alle zugänglich bleiben, der muss für alle finanzierbar bleiben. Und daher wäre es wichtiger, dass die SBB halt einfach Mehreinnahmen, die sie macht, auf das ganze Sortiment runterbricht, sodass dann auch Einzelfahrkarten günstiger werden.
Die SBB kommt aber jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenze. Trotzdem fordern sie aber eben, dass die Preise im öffentlichen Verkehr grundsätzlich gesenkt werden. Wer soll dies letztendlich bezahlen?
Das ist natürlich ein Spannungsfeld, aber man muss sehen, dass die SBB gerade im Fernverkehr sehr große Gewinne macht. Die Umlenkung, die eigentlich angedacht wurde, wenn man sagt, der Zugverkehr ist zu stark ausgelastet. Diese Umverteilung, die wird ja nur minimal erwirkt mit den Spartickets. Also das ist eigentlich nicht der Grund, dass man diese Spartickets aufrechterhalten muss. Und daher wäre es sinnvoller, wenn man eben neue Abonnements kreiert, wie zum Beispiel früher eben dieses 9-Uhr-GA oder auch Tickets, die halt nur in einer gewissen Zeit gültig sind. Das sollte machbar sein. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges System, weil nur die SBB natürlich zu sagen haben, sind ganz viele Verkehrsverbünde angeschlossen. Da muss man eine gemeinsame Lösung finden, das ist schon so. Aber wir finden einfach bis jetzt in diese Richtung viel zu wenig gedacht.
Das sagt Sarah Stalder. Sie ist Geschäftsleiterin des Schweizerischen Konsumentenschutzes.
Rabe Info.
Wir bleiben noch kurz bei den Zügen, wenn auch im übertragenen Sinn. Auf einen fahrenden Zug aufspringen heißt so viel wie eine erfolgreiche Sache nachmachen, eine Idee klauen. Dieses Phänomen besingen denn auch die britischen New Wave-Legenden The Cure, Jumping Someone Else's Train. We'll be right back. Rabe Info. Es ist ein Skandal, der in seinem Ausmaß durchaus vergleichbar ist mit der Kryptoaffäre. Vergangene Woche veröffentlichte die Wochenzeitung WOZ eine umfangreiche Recherche, die brisante Details über die Aktivitäten von westlichen Geheimdiensten zutage brachte. Der Fokus der Recherche lag dabei auf dem sogenannten Club de Bern, einem informellen Zusammenschluss von europäischen Geheimdiensten. Bislang unveröffentlichte Dokumente, die der WOZ vorliegen, zeigen nun allerdings, nicht nur europäische Geheimdienste sind eingebunden, sondern auch andere Geheimdienste wie CIA und Mossad. Doch damit nicht genug. Der eigentliche Skandal liegt darin, dass der Club de Bern offenbar ohne jegliche demokratische Kontrolle operieren kann und Operationen ausführt, an denen sich auch der Schweizerische Nachrichtendienst des Bundes beteiligt. Salim Staubli berichtet.
Um zu verstehen, worum es bei diesem Skandal rund um den Club de Bern eigentlich genau geht, müssen wir die Zeit ein wenig zurückdrehen. Schließlich existiert der ominöse Geheimdienstclub inzwischen seit ziemlich genau 50 Jahren. Offiziell diente der Club de Bern fortan als Forum, in dessen Rahmen sich die Chefs der westeuropäischen Geheimdienste austauschen konnten. In erster Linie über palästinensische Terroristen. Aber eben nicht nur, betont Lorenz Nägeli, einer der beiden WOZ-Journalisten, die die Recherche über den Club de Bern vergangene Woche veröffentlichten.
Also ich glaube, faktisch startete der Club de Bern bereits Ende der 60er. Und hat entgegen der eigenen Darstellung vom Club auch nicht primär das Ziel gehabt, palästinensischen Terrorismus ins Ziel zu nehmen, sondern war eine Reaktion auf die Unruhen der 68er, insbesondere auf die Unruhe der 68er in Paris.
Eine Tatsache, die noch lange verschwiegen wurde. Erst in den 90er Jahren gab der ehemalige Mitbegründer des Club de Bern, Federico D'Amato, zu,
dass er den Club von Bern als eine Geheimdienstvernetzung auf europäischer Ebene gegen die linken Elemente der 68er Unruhe betrachtet.
Seit der Gründung des Club de Berns Ende der 60er sind nun so einige Jahrzehnte vergangen. Geht es nach dem Club, sind seine Interessen nach wie vor dieselben wie damals vor 50 Jahren.
Denn er gibt immer noch vor, primär gegen nahöstlichen Terrorismus zu arbeiten. Damals waren es vermeintlich die palästinensischen Terroristen. Heute gibt er vor, hauptsächlich gegen dschihadistischen Terrorismus zu arbeiten. wobei sich jetzt herausgestellt hat, dass das nicht unbedingt der Fall ist, beziehungsweise dass auch überhaupt nicht nachzuprüfen ist, wie genau das stimmt und auf welche Bereiche sich dieser Club sonst noch so fokussiert.
Ein Bereich, auf den sich der Club der Bern aber ganz sicher fokussiert, ist die Datenanalyse. In einem operativen Zentrum im niederländischen Den Haag hat sich der Club nämlich eine umfangreiche Plattform samt personenbezogener Datenbank aufgebaut. Eine Datenbank, in die offenbar auch der schweizerische Geheimdienst NDB Daten einspeist. Wozu das operative Zentrum in Den Haag tatsächlich dient, konnte WOTS-Journalist Lorenz Nägeli letztendlich nicht herausfinden. Und das trotz mehrmaligen Anfragen bei der niederländischen Datenschutzbehörde und verschiedenen Geheimdiensten.
Deshalb ist das nach wie vor unklar. Was wir wissen, ist, dass der Club dort ein Echtzeit-Informationsaustauschsystem betreibt. Was das genau bedeutet, das bleibt unklar. Klar ist auch, dass er dort Daten sammelt und speichert und diese Daten dann allen beteiligten Diensten zugänglich macht. Auf welcher Ebene von den jeweiligen Diensten diese Daten dann zugänglich sind, wer das genau einsehen darf, welche Personen aus welchen Diensten da in Den Haag genau arbeiten, das konnten wir leider noch nicht herausfinden.
Was schon ziemlich brisant klingt, ist bei weitem nicht alles, was Lorenz Nägeli und sein Kollege Jan Schira im Rahmen ihrer Recherchen aufdecken konnten.
Ja, Lorenz Nägeli, in Bezug auf den Club der Bern haben eure Recherchen, die ihr vergangene Woche in der WOTS publiziert habt, noch ganz andere Details zutage gefördert. Was habt ihr denn noch alles herausgefunden?
Primär haben wir natürlich herausgefunden, dass die öffentliche Darstellung des Club de Bern über seine Tätigkeit, aber auch darüber, wer darin mitwirkt, sehr fehlerhaft sind oder irreführend. Entgegen dieser Darstellung wirken da nicht nur europäische Dienste mit, sondern auch eine ganze Fülle nicht-europäischer Dienste, unter anderem der Dienste aus Israel, der USA, aber auch Neuseeland und Australien und weiteren Ländern. Das wirft natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf, wie der Austausch da stattfindet, auf welcher gesetzlichen Grundlage und so weiter. Das war so die eine Perspektive. Und die andere Perspektive war auf jeden Fall, dass wir diesen Einblick hatten in diese drei verschiedenen Verteiler des Informationsaustausches, bei welchem der eine Verteiler sich auf islamistischen Terrorismus bezieht, der andere auf nicht islamischen Terrorismus und der dritte sogenannte Riele-Verteiler auf Links- und Rechtsextremismus. Und da sehen wir auch so ein bisschen diesen roten historischen Faden oder die Kontinuität des Clubs so in dieser Desinformation gegenüber der Öffentlichkeit, dass es nicht klar ist, worauf er sich fokussiert, dass er vorgibt, sich in eine bestimmte Richtung zu konzentrieren und auf diesem Gebiet zu arbeiten, aber in Wahrheit im Hintergrund viel breiter Informationen sammelt und austauscht und eben personenbezogene Informationen. Und das, so die Kombination dieser zwei Erkenntnisse, glaube ich, die werfen extrem viele Fragen auf und insbesondere auch die Reaktion der Dienste auf die Anfragen und andere Kenntnisse aus der jüngsten Vergangenheit haben dann eigentlich so dieses Bild ein bisschen vervollständigt von einer Organisation, die ein extrem selbstbewusstes Selbstbild hat und eigentlich ziemlich kritikresistent scheint.
Der Club der Bern wurde ja bereits 1969 gegründet. Auffällig ist ja hier die zeitliche Parallele zur heimlichen Übernahme der Zuckerfirma Krypto durch den CIA und den BND, die ein paar Jahre später erfolgte. Lorenz Nägeli, denken Sie, hier besteht ein konkreter Zusammenhang oder lässt sich darüber keine genaue Aussage machen?
Punkt von unserem Wissen, an dem wir derzeit sind, wäre es reine Spekulation, da einen Zusammenhang herzustellen. Was ich viel eher sehe, ist so den Meta-Zusammenhang, so den Zusammenhang des Selbstverständnisses und der Art und Weise, wie diese Geheimdienste arbeiten und wie sie in der Öffentlichkeit mit ihrer Arbeit umgehen. Das heißt, sie entwickeln ein Eigenleben, sie entwickeln eigene Interessen, gehen diesen nach und halten es weder für nötig, die entsprechenden Kontrollinstanzen in ihre Entscheidungen einzubinden oder über ihre Entscheidungen zu informieren, noch die Öffentlichkeit als solches. Und ich glaube, das zeigt auf, dass sich da eine Machtfülle in diesen Diensten und insbesondere auch in der Vernetzung der einzelnen Diensten entwickelt hat, die extrem problematisch ist.
Man gewinnt ja so ein wenig den Eindruck, dieser internationale Zusammenschluss der Nachrichtendienste kann eigentlich einfach tun und lassen, was er möchte. Es fehlt also irgendwo durch einfach eine entsprechende Kontrollinstanz. Wie ist denn das möglich, dass der Club der Bern auf europäischem Boden praktisch losgelöst von jeder demokratischen Kontrolle operieren kann?
Ich glaube, diese Frage scheint mir sehr schwierig zu beantworten oder sehr schwierig vollständig zu beantworten. Ich habe das Gefühl, es handelt sich dabei auch sehr um historisch gewachsene Faktoren, die das beeinflussen. Auf der einen Seite wächst auch das Bedürfnis nach schnellen Kommunikationskanälen und schnellen und wirksamen Austausch, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Und da werden Kontrollinstanzen wohl als hinderliche Barrieren wahrgenommen und deshalb aus dem Weg geschafft oder ganz bewusst darauf verzichtet. Auf der anderen Seite haben die Geheimdienste gegenüber gesetzgebenden oder parlamentarischen Kräften natürlich auch eine extreme Macht und können sie dementsprechend auch beeinflussen und dementsprechend auch den politischen Diskurs beeinflussen, weil da die Informationen zusammenfließen, die in verschiedene Richtungen extrem problematisch oder belastend sein können. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese beiden Faktoren, also die historisch gewachsenen, aber auch so das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis in der Öffentlichkeit, ein bisschen zu dieser Losgelöstheit der Dienste führt.
Wir haben ja hier bei uns in der Schweiz noch vor nicht allzu langer Zeit über ein neues Nachrichtendienstgesetz abgestimmt. Dieses neue Gesetz ist nach der Annahme auch in Kraft getreten. Hat das neue Nachrichtendienstgesetz in irgendeiner Art und Weise überhaupt Einfluss auf den Club der Bern?
Ja, wie es scheint, offensichtlich nicht. Denn was ja da versprochen wurde, ist, dass die Geheimdienste mehr Freiheit erhalten sollen, aber dafür auch verstärkte Kontrollmechanismen eingebaut werden müssen. Wie sich jetzt aber aufzeigt, greifen diese Kontrollmechanismen in keiner Art und Weise. Und dazu kommt natürlich, dass der Club der Bern ein explizit informelles Netzwerk ist, also dass es sich dabei eigentlich um sogenannte lose Treffen der Geheimdienstdirektorinnen und Direktoren der EU plus Norwegen, Schweiz und Großbritannien handelt und dass die deshalb auch eigentlich von vielen gesetzlichen Regelungen losgelöst sind. Und das scheint auch der Grund zu sein, weshalb sie sich so sehr an diesen informellen Charakter planen. Wie jetzt aber auch gezeigt wurde, handelt es sich beim Club der Bern um eine Organisation mit eigener Verwaltung, mit einer extremen Machtfülle, mit eigenen Kommunikationssystemen und selbstverständlich auch mit MitarbeiterInnen aus verschiedenen nationalen Geheimdiensten, die da arbeiten. Also von einem informellen Club kann auf alle Fälle keine Rede mehr sein.
Zusammengefasst bräuchte es nun also einfach eine Modernisierung der europäischen Aufsichtsbehörden.
Das sind die Forderungen, wie sie ja zum Beispiel auch Thorsten Wetzling stellt, ein Politologe, der bei der Stiftung Neue Verantwortung arbeitet, den wir im Rahmen unserer Recherche interviewt haben. Die Frage stellt sich auch dann, inwiefern eine solche Kontrollinstanz die Geheimdienste dann an die kurze Leine nehmen kann oder inwieweit sich die informellen Kommunikations- und Arbeitswege auch schon verfestigt haben und auch an einer solchen Kontrollinstanz vorbeigehen würden.
Soweit Lorenz Nägeli. Er ist einer der beiden WOZ-Journalisten, die den umfangreichen Skandal über den Club der Bern aufdeckten.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 12. März. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, geniesst den Frühling. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.